Vor dem Eingang der Wiener Universität drängen hunderte Menschen, schieben sich Zentimeter für Zentimeter dem Auditorium Maximum zu. Doch 2000 Überpünktliche überfüllen bereits den Saal. 1.000 bis 2.000 Personen kommen nicht einmal bis in Hörweite heran. Wer sich aber wenigstens in die Nähe der Schwelle vorgekämpft hat, bleibt, ungeachtet der Hitze und Enge bis hin zur Ohnmacht. Denn was die meisten hierher getrieben hat, ist der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Und der, der darüber sprechen wird, verheißt Trost, wenn nicht gar eine Antwort. Professor Dr. Viktor E. Frankl. So schrieb eine angesehene Wiener Zeitung über eine Veranstaltung, die wegen starken Publikumsinteresses im Dezember wiederholt werden musste. Viktor E. Frankl ist Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien, zugleich Professor für Logotherapie an der United States International University in San Diego, Kalifornien. Er ist der Begründer dieser Logotherapie oder, wie sie von einzelnen Autoren ebenfalls genannt wird, der dritten Wiener Richtung der Psychotherapie, nach der Psychoanalyse von Sigmund Freud und der Individualpsychologie von Alfred Adler. Frankl hat aber auch Professuren an der Harvard University, an der Stanford University und an Universitäten in Dallas, Texas und Pittsburgh inne. Vortragsreisen, zu denen ihn insgesamt 174 Universitäten eingeladen hatten, führten Frankl nach Amerika, Australien, Asien und Afrika. Frankls 26 Bücher sind in 18 Sprachen übersetzt worden, einschließlich Japanisch, Chinesisch und Afrikanisch. Allein von seinem amerikanischen Buch Man's Search for Meaning sind 2 Millionen Exemplare verkauft worden. Frankls erste Publikation aber erschien bereits 1924 in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse, und zwar auf eine ausdrückliche Empfehlung von Sigmund Freud hin. In den USA wurden ihm 3 Ehrendoktorate verliehen und 1976 wurde er zum Ehrenbürger der Hauptstadt von Texas ernannt. 25 Jahre hindurch war Professor Frankl Vorstand der Wiener Neurologischen Poliklinik und seit ihrer Gründung ist er Präsident der Österreichischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie. Professor Dr. Viktor E. Frankl. Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Titel, der für diesen Vortrag gewählt wurde, lautet Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Tatsächlich ist es nun so, dass der Mensch immer schon vor der Frage nach dem Sinn steht, dass der Mensch gar nicht anders kann, als diese Frage unentwegt stellen. Und wenn man diese Frage als eine philosophische oder gar als eine metaphysische bezeichnen möchte, dann gilt so recht, was Martin Heidegger in einem Satz, der mir immer schon sehr gefallen hat, ausgedrückt hat, nämlich, sofern der Mensch existiert, geschieht Metaphysik. Das heißt, wenn man es umformulieren könnte, dass der Mensch überhaupt erst zum Menschen wird, wenn er nicht mehr bloß involviert ist in einen Kampf ums Dasein, sondern interessiert ist an einem Ringen um einen Sinn des Daseins. Und das ist er eben als Mensch, das ist er eben in dem Augenblick, wo er sich in die Dimension der wirklich, der echt humanen Phänomene begibt. Jetzt werden Sie mit Recht fragen, Herr Frankl, wozu halten Sie dann diesen Vortrag, wenn mit dem Menschsein schon diese Fragestellung akut oder aktuell wird? Ist die Sinnfrage heute aktueller denn je? Ist eine Sinnkrise etwa akuter geworden in letzter Zeit? Mein Gott, statt irgendwelcher Thesen, die ich da verzapfen soll, möchte ich Ihnen empirische, wenn auch im weitesten Sinne empirische Daten vorbringe. Es war in den 20er Jahren, dass ich als Medizinstudent sogenannte Jugendberatungsstellen organisiert habe. Das waren Beratungsstellen für junge Menschen in seelischer Not, die sich unentgeltlich unter Zusicherung strengster Verschwiegenheit und ohne ihren Namen zu nennen an verschiedene Berater wenden konnten, unter ihnen ganz prominente Freudianer, Adlerianer, Charlotte Bühler und so weiter und so weiter. Im Rahmen dieser Jugendberatung habe ich dann, das war im Jahr 30, eine Sonderaktion gestartet, die sogenannte Zeugnisberatung. Und es ist uns tatsächlich damals nicht mehr und nicht weniger gelungen, als die Schülerselbstmorde an den Tagen der Zeugnisverteilung buchstäblich von einem Jahr aufs andere überhaupt auf Null hinunterzuschrauben. Aber das war eine Sonderaktion. In Wirklichkeit waren die Probleme, die an uns herangetragen worden waren, ganz andere. Und ich habe im Jahr 35, glaube ich, war das, in einer psychoanalytischen Zeitschrift eine statistische Publikation darüber herausgebracht. Und da hat sich gezeigt, die am häufigsten gestellten Fragen waren sexuelle Fragen unter Tausenden von jungen Menschen. Ein halbes Jahrhundert später konfrontiert mich ein Wiener Fachlehrer auch mit einer Statistik. Er hatte seine 13- bis 14-jährigen Schüler dazu animiert, von der Leber weg frei zu fragen, anonym, schriftlich zu fragen, was sie auf dem Herzen haben mögen. Das Ergebnis war, die Fragen rangierten von sexuellen Fragen, Fragen bezüglich der Drogenszene, bis zu Fragen von der Art, gibt es Leben auf anderen Planeten? Und wissen Sie, meine Damen und Herren, was die am häufigst gestellte Frage betraf? Bedenken Sie bitte, 13- bis 14-Jährige. Selbstmord. Und wenn Sie eine andere Statistik von der Idaho State University heranziehen, da war unter 60 Studenten, die dort Selbstmord versucht hatten, bei 85% als Motiv angegeben worden, sie konnten im Leben keinen Sinn mehr sehen. Das heißt, wir sind berechtigt, in diesem Zusammenhang zu sagen, der Selbstmord ist eine Antwort auf die Sinnfrage, und zwar ein hinausgeschleudertes Nein zur Sinnfrage. Ein gelebtes, um nicht zu sagen, gestorbenes Nein zur Sinnfrage. Und jetzt, meine Damen und Herren, werden Sie verstehen, dass das nicht eine These ist, die in der Luft hängt, wenn ich nicht müde werde, seit Jahrzehnten zu sagen, im Gegensatz zur Zeit von Sigmund Freud, brennen unter den Fingernägeln der Massen heute nicht mehr Fragen, wie die sexuelle Frage, sondern die Sinnfrage. Und im Gegensatz zu den Zeiten von Alfred Adler branden an uns Nervenärzte nicht mehr so sehr heran die Minderwertigkeitsgefühle, sondern was ich bezeichne als das Sinnlosigkeitsgefühl, als das existenzielle Vakuum, denn es geht einher mit einem Leeregefühl. Jetzt sind viele bereit, es sich leicht zu machen und zu sagen, na ja, das sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die gesellschaftlichen Bedingungen. Ich möchte als Schuss vor den Bug Ihnen ein Zitat bringen, das ein guter Marxist, das der marxistische Philosoph Adam Schaff in seinem Buch über Entfremdung als soziales Phänomen kürzlich verfasst hat, und indem er diesem existenziellen Vakuum, das ich vorhin beschrieben habe, in ein Kapitel widmet und darin Folgendes sagt. Das Gefühl des Menschen, so Adam Schaff, den Sinn seines Lebens verloren zu haben, ist eine Erscheinung, die vor keinem bestimmten System, vor keiner bestimmten Gesellschaftsklasse Halt macht. Und wer das nicht zur Kenntnis nehmen will, der versperrt sich auch die Möglichkeit, die Ursachen solcher sozialen Erscheinungen wie Jugendkriminalität, Alkoholismus, Rauschgiftsucht und so weiter zu erkennen. Soweit Adam Schaff, der polnische marxistische Philosoph. Apropos Polen, dass in den kommunistischen Ländern diese Malaise auch zu beobachten ist, geht daraus hervor, was von 20 Referenten auf einem Symposium über Logotherapie vor anderthalb Jahren an einer polnischen Universität unter der Leitung von Dozent Popielski gesagt wurde. In der Tschechoslowakei haben Kratochwil und Planova von der Universität in Brünn in Publikationen beschrieben, dieses von den Logotherapeuten sogenannte existenzielle Vakuum in einem kommunistischen Land wie der Tschechoslowakei. In der Deutschen Demokratischen Republik habe ich selbst Gelegenheit gehabt, mit den Leuten an der Karl-Marx-Universität in Leipzig über diese Dinge zu diskutieren. Und Christa Kohler, die die psychotherapeutische Universitätsklinik dort leitet, hat in einem Buch auch diese Phänomene aus ihrem eigenen Land heraus beschrieben. Also dieses, wie ich es einmal genannt habe, Leiden am sinnlosen Leben, von dem der tschechische Neurologe Wimetal von der Universität in Olmütz einmal in einer Publikation geschrieben hat, dass es nicht nur auf die kapitalistischen Länder beschränkt ist, sondern sich in den sozialistischen Ländern bemerkbar macht, wo es ohne Visum eingedrungen sei. Ich habe mich lang gefragt, was meint er mit ohne Visum? Das verstehe ich nicht ganz. Jetzt habe ich die Antwort seit ein paar Wochen. Brühwarm beim ersten Vortrag aufgetischt. Es hat nämlich aus einer Volksdemokratie ein Nervenarzt mich gebeten, ihm mein Büchlein »Das Leiden am sinnlosen Leben« zu schicken. Das ist eingeschrieben geschehen und dadurch ist es da auch zurückgekommen. Und zwar mit dem Vermerk »Zurück«. Inhalt, das Leiden am sinnlosen Leben, verstößt gegen Ziffer 1.1.1 der Liste der verbotenen Gegenstände. Einfuhrverbot fürs existenzielle Vakuum. Aber damit kommen wir natürlich nicht weiter. Sondern wir müssen auch weiterschauen in die dritte Welt. In den Entwicklungsländern haben zwei Professoren, Klitzke und Filbrick, nachweisen können, dass besonders unter der akademischen Jugend dieses Sinnlosigkeitsgefühl sich breit macht. Und die führen es zurück auf das Zusammenbrechen der Traditionen in den betreffenden Staaten bzw. Entwicklungsländern. Und sehen Sie, meine Damen und Herren, das bringt uns auf das Problem der Äthiologie, der Ursache dieser, sagen wir, Massenerkrankung oder Massenerscheinung. Ich kann leider nichts anderes tun, als zum x-ten Mal, weil es so kurz ist und so prägnant ist, meine Antwort formulieren, die da lautet: Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte und Triebe mehr, was er tun muss. Im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten sagen ihm heute keine Traditionen und tradierten Werte mehr, was er tun soll. Jetzt weder wissend, was er muss, noch was er soll, scheint er manchmal nicht recht zu wissen, was er eigentlich will. Und was geschieht? Entweder er will nur das, was die anderen tun, und da haben sie den Konformismus, oder umgekehrt, er tut nur das, was die anderen wollen, von ihm wollen. Und da haben sie eine der Wurzeln des Totalitarismus. Und das alles kann man heute schon nachweisen. Es gibt 4 logotherapeutische Tests, die die Sinnorientierung einstufen und quantifizieren können. Von Mihalik und Crambo, den PIL, Purpose and Life, Lebenssinn-Test. Von Crambo, den SONG-Test, Seeking of Noetic Goals. Von Dansart, den Attitudinal Value-Test. Und von der früheren Wienerin und jetzigen Münchnerin Elisabeth Lukas den Logotest. Und damit wurde in einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten, nicht zuletzt in 63 Dissertationen, die bisher über das logotherapeutische Grundthema verfasst wurden, nachgewiesen, dass zum Beispiel, ich zitiere Diana Young von der Universität in Berkeley, dass das existenzielle Vakuum, das Sinnlosigkeitsgefühl am prägnantesten ausgeprägt ist bei der jungen Generation. Gegenprobe, Marshall, der Leiter eines psychologischen Zentrums in Washington State, konnte zeigen, dass die Hauptbeschwerde, die Hauptklage, deren wegen junge Menschen unter 30, Leute unter 30, seine Beratungsstelle aufsuchten, sein Beratungszentrum, war, das Leben hat keinen Sinn. Das ist sozusagen die Gegenprobe. So viel zur Äthiologie, jetzt zur Symptomatologie. Auch in Bezug jetzt auf den jungen Menschen. Unter den jungen Menschen äußert es sich am tragischsten, möchte ich sagen, erstens in einer massenneurotischen Trias, die man viel schöner, wenn man Englisch spricht, zum Ausdruck bringen kann. Da heißt es, kann man sagen, Addiction, Aggression und Depression. Drogenabhängigkeit, Jugendkriminalität und Eskalation der Selbstmordziffern. Erstens Drogenabhängigkeit. Eine Dissertantin von mir, Lou Padelford, hat in Südkalifornien nachweisen können, dass ein Messinstrument, das heißt Drug Involvement Index, mit dem man messen kann die Anfälligkeit für Drogenabhängigkeit, mehr als doppelt so hoch war bei jenen, die einen niedrigen PISL-Test scorten, also bei den Leuten, die kaum einen Lebenssinn gesehen hatten, während sie weniger als halb so hoch war, dieser Index Drug Involvement, bei jenen, die die Ausrichtung auf einen Lebenssinn wenigstens teilweise zeigten. Jemand, der nicht mein Schüler ist und den ich persönlich gar nicht kenne, Stanley Krippner aus New York, hat sogar nachweisen können durch Questionnaires, durch Fragebogen, dass unter den drogenabhängigen Jugendlichen 100% die Frage, ob sie einen Lebenssinn zu sehen vermögen, mit Nein beantwortet haben. Nun kennen wir Ärzte eine Diagnose ex juvantibus. Das heißt, wir können dadurch, dass wir irgendetwas offerieren, wenn das wirksam ist, therapeutisch wirksam, daraus Schlüsse ziehen, was die Ursache der Krankheit gewesen sein mag. Und da haben Sie zum Beispiel den Fraser, einen meiner ehemaligen Studenten, der ein Rehabilitationszentrum für drogenabhängige Jugendliche in Kalifornien leitet und der mit einem logotherapeutisch ausgerichteten Institut eine vierfach höhere Rehabilitationsziffer erreichen konnte. Das können Sie schwarz auf weiß nachlesen in dem großen 400 Seiten starken Buch Logotherapy in Action, das ohne meine Mitarbeit jetzt in New York herausgekommen ist. Analoges finden Sie nun, um gleich weiterzugehen, bei der Jugendkriminalität. Ein anderer meiner frühen Studenten, Barber, leitet ebenfalls in Kalifornien ein Zentrum, ein Rehabilitationszentrum, und da konnte er nachweisen, dass durch eine entsprechende sinnreorientierende Behandlung der jungen Leute der PIL-Score von 86 auf 103 anstieg binnen 6 Monaten. Also sie waren dann richtig orientiert auf einen Lebenssinn hin. Und Danny Briggs in dem besprochenen, erwähnten Buch Logotherapy in Action erzählt nun Folgendes in diesem Buch. Da gab es ein Experiment mit 18 jungen Delinquenten. Von diesen Leuten ist der eine nach 10 Jahren, der praktisch Analphabet war, als er eingeliefert wurde, nicht nur Doktor der Philosophie inzwischen geworden, sondern Professor an der Universität von Massachusetts. Von den 18 Delinquenten ist nur ein einziger wieder in Haft. Kein einziger von all denen, es waren ihnen Intelligenztests verabreicht worden, hat von keinem einzigen hat man gesagt, er könnte jemals eine Hochschulbildung erreichen. Nach ihren Krankengeschichten hat man behauptet, sie werden ihr ganzes Leben bald in einer Haft, bald außerhalb der Haft, aber immer wieder in Haft verbringen. Professionals, also zünftige, also Wissenschaftler, Psychologen und Soziologen hatten angenommen, dass in früher Kindheit dauerhafte Strukturveränderungen gesetzt wurden, die ein normales Leben unmöglich machen würden. Und dann erwähnt Danny Briggs, dass ein anderes Projekt in England, in Bristol, durchgeführt wurde. Da wurden Teams zusammengestellt von je 4 jungen Delinquenten, also jungen Kriminellen. Und der Führer, der Leader in einem solchen 4er-Team war ein früherer Delinquent oder ein früherer Drug-User, ein früherer Drogensüchtiger oder ein früherer Psychotiker. Die hat man herangezogen. Und er führt das als Beweis an, dass unsere Theorie schon stimmt. Was der junge Mensch braucht, ist eine sinnvolle Aufgabe. So banal das klingen mag, so sehr das nach heiler Welt klingen mag. Und ein zweites möchte ich hinzusetzen, das Vorbild von Menschen, die ihre Aufgaben erfüllen. Das ist das, was der junge Mensch braucht. In dem Moment, wo diese jugendlichen Delinquenten solche Aufgaben bekommen haben und man sie ihrer Verantwortung für die Erfüllung ihrer Aufgaben bewusst gemacht hat, die ja zum Menschsein als Grundzug dazugehört. Von dem Moment an waren sie auf dem Weg weg von der jugendlichen Kriminalität. Denn mit anderen Worten, sie hatten eine Aufgabe bekommen und haben Leute um sich gehabt, den Leader, den jeweiligen, der ihnen gezeigt hat, wie man solche Aufgaben bewältigt. Auf das komme ich dann noch später zu sprechen. Das klingt jedenfalls ganz anders als das, was man in anderen Strafanstalten hört, beziehungsweise aus ihnen liest in einem Brief wie dem folgenden, den mir ein Krimineller aus Marion in Illinois geschickt hat. Ich zitiere nur 2 Sätze daraus. Should the sociologists continue their pattern? Sollten die Soziologen, er meint natürlich auch die Sozialwissenschaftler, Sozialpsychologen und so weiter, es weiter so treiben, weiter so machen wie bisher, then the criminal never has a chance to explain himself. Wird der Kriminelle, wird unsereins nie mehr sich überhaupt verständlich machen können. He is offered a variety of excuses to choose from. Was ihm geboten wird von den PT-Psychologen, das ist ein Sortiment von Alibis, aus dem er sich seines heraussuchen kann. Society is blamed, die Schuld wird auf die Gesellschaft geschoben, and in many instances the blame is put on the victim. Und in nicht seltenen Fällen wird sogar das Opfer beschuldigt, die Ursache der ganzen Katastrophe zu sein. Wissen Sie, wie ich jung war, da hat es eine weit verbreitete Abendzeitung gegeben in Wien, die hat der Abend geheißen und rechts oben stand ein Motto und das lautete: Wo es Stärkere gibt, immer auf Seite der Schwächeren. Heute hat man in Österreich den Eindruck, wo es Opfer gibt, immer auf Seite der Täter. Nun sehen Sie, diese Dinge werden gern verkauft als human und sind genau das Gegenteil von human. Meine Damen und Herren, ich spreche von keinem Schreibtisch her. Ich habe 2-mal die Gelegenheit gehabt, auf Einladung des Direktors des Zuchthauses von St. Quentin, das bis heute noch eine Gaskammer beherbergt, 2-mal die Einladung gehabt, dort Vorträge zu halten vor den Schwerstverbrechern von Kalifornien, die dort beisammen sind. Und in meiner Begleitung war ein Professor der Universität von Berkeley, der hat nachher mit den Leuten gesprochen. Die haben ihm dann gesagt, wissen Sie, Wir gehen gar nicht mehr zu diesen Vorträgen im Allgemeinen. Da schicken sie uns jeden Monat einen Psychologen oder einen Psychiater aus Los Angeles oder San Francisco rüber. Der erzählt uns, ihr seid arm, ihr seid unschuldig, ihr seid die Opfer, ihr seid das Produkt, ihr seid das Resultat von Kindheitskonflikten und von Broken Homes und so weiter. Uns geht die Galle raus, uns hängt das herum wie ein Mühlstein, haben die ihm wörtlich gesagt. Wir wollen das nicht mehr hören. Und da kommt der Kerl aus Europa, der Franke, der hat uns ganz was anderes gesagt. Der hat gesagt, ihr seid Menschen so wie er. Und als Menschen habt ihr die Freiheit, so oder so zu handeln. Ihr habt die Freiheit gehabt, einen Unsinn anzustellen, eine Gemeinheit zu begehen oder was immer. Aber jetzt habt ihr als Menschen eben auch die Verantwortung, über diese Schuld hinauszuwachsen. Das haben wir hören wollen. Die anderen, die machen aus uns bloße reparaturbedürftige Apparate, psychische Apparate. Der nimmt uns als Menschen ernst. Das heißt human sich einstellen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist es ja, was so den Reduktionismus gefährlich macht, über den ich noch sprechen werde, dass der Mensch indoktriniert wird, und dasselbe gilt von den Universitäten rings um einen herum, im Sinne eines Reduktionismus, demzufolge der Mensch und sein Verhalten das Produkt ist, von psychodynamischen, sozioökonomischen oder biochemischen Vorgängen und Prozessen. Und der Mensch als Mensch ist wesentlich, ist dimensional, nun nicht mehr und nicht weniger als meine ganze Dimension, mehr als das. Und erst wenn er mehr ist als bloß das, ist er überhaupt erst Mensch. Jetzt streife ich noch das letzte Problem, die Eskalation der Selbstmordziffern. In Amerika steht unter den Studenten der Selbstmord an zweiter Stelle der Todesursachen. Die Selbstmordversuche sind 15-mal häufiger. Nun, meine Damen und Herren, geben Sie Acht. Glauben Sie nicht, dass ich so naiv bin oder so einseitig, dass ich die Behauptung wagen würde, diese Selbstmorde, die werden aus einem Sinnlosigkeitsgefühl heraus unternommen. Die werden nicht unternommen, weil einem das Leben sinnlos erscheint. Aber sie wären unterblieben, wenn dieser junge Mensch so etwas wie einen Sinn im Leben gesehen hätte. Denn nicht umsonst hat C.G. Jung einmal gesagt, Sinn macht vieles, vielleicht alles, ertragbar. Oder wie es Nietzsche mal so schön gesagt hat, wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Aber immerhin erinnern wir uns an die Ausgangsposition, den 85% Idaho State University Studenten, die ihre Selbstmordversuche aus einem Sinnlosigkeitsgefühl gemacht zu haben, angegeben haben. Jetzt kommt die interessanteste Sache an der Statistik. 93% von denen waren physisch gesund, psychisch gesund, lebten in guten familiären Verhältnissen, waren sozial integriert, waren in guten sozioökonomischen Situationen und vor allem eins, sie hatten auch akademische Erfolge. Nicht wegen schlechter Noten war das geschehen. Worauf will ich hinaus? Das Leiden am sinnlosen Leben ist ein Leiden, aber es ist keine Krankheit. Um die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen, ja mehr als das, meine Damen und Herren, um den Sinn des Lebens in Frage zu stellen. Dazu brauchen Sie kein Neurotiker zu sein, das gehört zum Menschsein dazu. Keine der Graugänse meines verehrten Konrad Lorenz hat jemals die Frage nach dem Sinn ihrer Existenz gestellt, noch eine der Bienen des berühmten Karl von Frisch des Bienenforschers und ebenfalls Nobelpreis. Da ist der Mensch, stellt diese Frage, und im Besonderen der junge Mensch stellt die Frage, weil er nicht bereit ist, aus den Händen der Tradition Sinnantworten einfach entgegenzunehmen, sondern selber und selbstständig sich auf die Suche nach Sinn macht. Es wäre nur zu wünschen, dass dieser Mut, diese geistige Mündigkeit, die eben nichts mit seelischer Krankheit zu tun hat, gepaart würde mit Geduld, sodass diese jungen Menschen auch die Geduld haben, ruhig zu warten, bis früher oder später einmal auch ihnen, wenn schon nicht sofort, ein Sinn in ihrem Leben aufdämmert. Statt aus der Emotion heraus sich zu einem Schritt hinreißen zu lassen, der nicht mehr wieder gut gemacht werden kann. Verstehen Sie, was ich meine? Wir Neurologen kennen Tausende von Fällen, in denen Menschen einen Selbstmord versucht hatten, dann gerettet werden konnten und Wochen, Monate, oft Jahre später stellt sich heraus, dass es doch noch irgendeine Lösung für ihre Fragen, für ihre Probleme gab, einen Ausweg aus ihrer Situation. Und nun stehe ich auf dem Standpunkt, sehen Sie, wenn das auch nur in einem einzigen unter 1000 Fällen vorgekommen wäre, wer gibt mir das Recht zu leugnen, dass das nicht in meinem Fall dereinst auch einmal passiert? Wer garantiert mir, dass es nicht bei mir auch einmal so sein wird, eines Tages? Aber sehen Sie, für diesen Tag muss ich mich ja aufsparen. Den Tag muss ich ja erst erleben. Und das ist das Entscheidende, was einen Menschen allein nach meinen Erfahrungen vor einem Selbstmord zurückreißen kann, auch wenn er noch so sehr dazu den Impuls empfindet. Meine Damen und Herren, der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach Sinn. Wenn er einen Sinn gefunden hat in seinem Leben, dann ist er fähig zu verzichten. Er ist fähig, ein Leiden auf sich zu nehmen, wenn es nicht anders geht. Er ist fähig, Opfer zu bringen. Und wenn er keinen Sinn in seinem Leben sieht, dann ist er bereit, auf das Leben zu pfeifen und sein Leben hinzuschmeißen. Und sehen Sie, all das mitten in der Wohlstandsgesellschaft und mitten im Wohlfahrtsstaat. Und warum? Weil die durchschnittliche heutige Gesellschaft als Industriegesellschaft darauf aus ist, praktisch alle menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, als Konsumgesellschaft nach gerade Bedürfnisse zu erzeugen bestrebt ist. Aber ein Bedürfnis, und das ist nicht mehr und nicht weniger als das tiefst menschliche Bedürfnis, geht leer aus. Das ist das Sinnbedürfnis des Menschen. Die Menschen haben in dieser Gesellschaft genug, manchmal übergenug, wovon sie leben können, aber sie wissen um nichts, wofür sie zu leben imstande wären. Sie haben die Mittel zum Leben im weitesten Wortsinn, aber sie finden keinen Lebenszweck, sie haben keinen Lebenssinn. Und sehen Sie, der Behaviorist, also Verhaltenstherapeut Berkeley in New York, hat einmal Folgendes geschrieben. Viele, die in Therapie zu uns kommen, in unser Zentrum, erzählen uns, they have a good job, sie haben einen guten Posten, they are successful, sie sind erfolgreich in ihrem Leben, but they want to kill themselves because they find life meaningless. Aber sie wollen sich umbringen, weil sie das Leben für sinnlos halten. Das ist die Situation, die sogar von den Verhaltenstherapeuten heute anerkannt wird. Und das Gegenstück haben sie bei denen, die keinen Job haben. Ich habe in den frühen 30er Jahren zur Zeit der Weltwirtschaftskrise im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer eine Aktion, im Rahmen einer Aktion Jugend in Not, mir die Betreuung der jungen Arbeitslosen angelegen sein lassen. Und ich habe darüber auch im Jahr 33 in der Sozialärztlichen Rundschau referiert. Und da ist nur Folgendes das wesentliche Ergebnis gewesen. Diese jungen Leute haben nicht so sehr unter dem Geldmangel, unter dem Nahrungsmangel gelitten, sondern wenn man gekratzt hat an der Oberfläche, hat sich ergeben, dass sie zutiefst gelitten haben an einem Gefühl der Nutzlosigkeit. Sie haben sich für unnütz gehalten und daher ihr Leben für sinnlos. Die falsche Identifikation von Beruf, Erhaken haben, eine Anstellung haben und Lebenssinn. Und das konnte man und musste man durchbrechen. Es war mir gelungen, so und so viele von diesen armen Teufeln hineinzulotsen in Volkshochschulen, in Jugendorganisationen, wo sie ehrenamtlich arbeiten konnten, einen Lebenssinn, eine Aufgabe finden konnten. Sie haben genauso Hunger gehabt wie vorher. Sie waren genauso stier wie vorher. Aber sie waren nicht mehr verzweifelt, sie waren nicht mehr deprimiert, die Selbstmordgedanken waren verflogen. Das ist es, worauf es ankommt. Man könnte auch sagen, der Mensch lebt nicht von der Arbeitslosenunterstützung allein. Nun habe ich gesagt, die Gesellschaft frustriert den Willen zum Sinn, wie man das hier nennen könnte, das Sinnbedürfnis des Menschen. Ich muss hinzusetzen, und die Wissenschaft ignoriert ihn. Was tut die Wissenschaft? Was tun die Verhaltenswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Humanwissenschaften? Human unter Anführungszeichen können Sie jetzt. Sie haben noch immer, beten Sie an, die zwei Modelle, das behavioristische und das psychodynamische. Nach dem behavioristischen Modell ist der Mensch letzten Endes ein Stimulus-Response-Mechanismus, Reiz-Antwort-Mechanismus. Und nach dem psychodynamischen ist er im Wesentlichen nicht ein reagierendes Wesen, sondern ein abreagierendes Wesen. Das heißt, in beiden Fällen steht der Mensch da wie ein Apparat, der nun einmal in sich die Homöostase, das innere Gleichgewicht, einen Zustand der Spannungslosigkeit erzeugen muss und um dessen Willen reagiert er so oder so auf Reize oder reagiert er ab seine Bedürfnisse, seine Impulse, seine Triebe und so weiter und so weiter. Das heißt, der Mensch steht da wie jemand, der da Bedürfnisse hat, die muss er abstehen, da kommt ein Trieb, den muss er abstehen, den muss er befriedigen. Die ganze Welt ist nichts anderes als ein Mittel zum Zweck, um Triebe zu befriedigen, Bedürfnisse abzustehen. Die Partner in der Welt, das sind nicht Liebespartner, nach denen er hinauslangt, nach denen er sich sehnt, die er vielleicht liebt, denen er nützlich sein will, die er gern hat oder irgendetwas, die ihm irgendetwas geben. Nein, nein, das sind alles Mittel zum Zweck, bloße Werkzeuge, um das überflüssige Sperma, den überflüssigen Samen loszuwerden, die Spannungen loszuwerden durch die libidinösen Triebimpulse oder aber zur Abwechslung mal die aggressiven Potenziale loszuwerden. Das spuckt noch immer herum in der Pädagogik, in der Psychologie, in der Kriminologie, überall aggressive Potenziale, der Stunken und der Logen. Längst weiß man, dass das nur kanalisiert wird durch solche Prozeduren wie Fernsehen und so weiter. Das wird unterdrückt von den Massenmedien. Seit 15 Jahren weiß man das aus experimentellen Studien. Aber nachher sagt man, ja, das ist nicht ganz sicher. Es könnte doch eine kathartische Wirkung da sein und der Sport die Aggressionen erzeugt und nicht einfach ablenkt und kathartisch ventiliert. Aber wissen muss man das halt. Aber meine Damen und Herren, Jetzt stellen Sie sich das doch nur einmal vor, was das bedeutet, welches menschliche Unrecht, welcher Tor einem Menschen angetan wird. Stellen Sie sich vor, nach dieser Lehre, denken Sie an die Hunderte, an die Tausende, die Widerstandskämpfer, sagen wir gegen den Nationalsozialismus, gegen Hitler, die ihr Leben eingesetzt haben, die ihr Leben geopfert haben. Ja, in diesem Blickfeld haben Sie gar nicht so weit gedacht, um Gottes Willen, in diesem Blickfeld sind ja diese Leute arme Würsteln, die bestimmte aggressive Potenziale in sich gehabt haben, und die haben sie jetzt auslasten müssen, sonst ist die Homöostase gestört, nicht wahr? Und jetzt haben sie ein Ventil gebraucht. Na, wer wird da herhalten als Ventil? Der Hitler, nicht wahr? Jetzt haben sie sich entladen am Hitler und dadurch ihr Leben eingesetzt und ihr Leben verloren, nicht wahr? So sieht das aus. Das ist ja gar nicht wahr, das ist ja gar nicht der Mensch. Das sind ja Menschen gewesen, denen lag der Hitler stachelgrün auf letzten Endes. Diese Leute wollten ein System bekämpfen. Diese Leute ging es darum, im Dienst einer Sache zu kämpfen und ihr Leben einzusetzen, aber doch nicht aggressive Potenziale loszuwerden. Genauso wenig wie dem Liebenden primär daran liegt, ich will mein Sperma oder ich will meine sexuellen Tensionen loswerden. Das ist ja gar nicht der Mensch. Der Mensch ist weder ein abreagierendes noch ein reagierendes Wesen, wie Psychodynamik und Behaviorismus ihn hinstellen, sondern der Mensch ist ein sich selbst transzendierendes Wesen. Primär liegt ihm gar nicht an Homöostase. Er hat keine Angst vorm Stress. Es gibt auch einen Eustress, wie Selye, der Mann, der mit dem Begriff überhaupt angefangen hat, gezeigt hat. Es gibt einen notwendigen Stress. Und die Spannung, die sich etabliert in einem polaren Feld zwischen einem Menschen, der nach einem Sinn sucht, und dem Sinn, den er gefunden hat und dem er sich nun hingibt als eine Aufgabe, diese Spannung ist höchst gesundheitserhaltend im psychohygienischen Sinn und nicht von vornherein etwas, was man ablehnen müsste. Der Mensch langt über sich hinaus. Es gehört zum Wesen des Menschseins dazu, dass der Mensch ausgerichtet und hingeordnet ist auf etwas, was nicht wieder er selbst ist. Nicht seine Homöostase, nichts in ihm, das ist ihm wurscht, das ist ihm Powidl. Er langt nach einem Sinn, den er erfüllen kann, oder einem anderen Mitmenschen, den er lieben kann, oder dem er anderweitig dienlich sein kann. Das ist der Mensch. Er vergisst sich selbst, er übersieht sich, und in dem Maße wird er selbst. Ist genauso wie mit dem menschlichen Auge. Wann, haben Sie das ja mal überlegt, wann sieht denn das Auge, wann ist es funktionstüchtig? Genau dann und genau in dem Maße, in dem es nichts von sich wahrnimmt. Wann nimmt mein Auge etwas von sich selbst wahr? Wenn ich ins Licht schaue und Regenbogenfarben, Höfe sehe um die Lampe herum, dann habe ich einen erhöhten Druck in der Vorderkammer, dann habe ich ein Glaukom, einen grünen Star. Dann sieht mein Auge, bemerkt es was von sich selbst. Wenn ich Wolken da umeinander fliegen sehe, dann habe ich einen grauen Star, eine Linsentrübung. Dann bemerkt sein Auge seine Funktionsstörung. Das normale Auge ist nur normal in dem Maße, in dem es gar nichts von sich selber sieht. Und genauso ist es mit dem Menschen. Der Mensch wird erst ganz ein Mensch. Und vor allem wird er ganz er selbst im Sinne der berühmten Selbstverwirklichung. In dem Maße, in dem er sich übersieht, indem er selbst vergessen hingegeben ist an eine Aufgabe, die auf ihn wartet, oder einen anderen Menschen, den er liebt. Das ist der Mensch. Dort fängt er besser gesagt überhaupt erst an. Und alle die Sachen, die fallen einem in den Schoß, wenn man diese Selbsttranszendenz auslebt, wenn man hingegeben ist an Sachen und andere Menschen, nämlich das Glück, die Identität, und die Selbstverwirklichung als Nebenwirkungen, per Effektum, aber nicht per Intentionen. Schauen Sie sich das doch einmal an bei den Sexualneurosen. 99% der Sexualneurosen, der Störungen der Potenz, der Orgasmusstörungen, kann ich darauf zurückführen, behaupte ich, dass ein Mann, ein männlicher Patient darauf aus war, zu demonstrieren seine Potenz. Nicht sich hinzugeben an die, ich meine das down to earth, an die ganze Reizfülle, sexuelle Reizfülle, Fülle seiner Partnerin. Nein, er muss seine Potenz beweisen. In demselben Maß ist er impotent. Oder die Frau, die sich beweisen muss, dass sie voll fähig ist, eines richtigen Orgasmus, sei er klitoridal oder vaginal, das ist jetzt wurscht. Je mehr sie sich belauert und beobachtet, kriege ich endlich einmal einen Orgasmus, bin ich endlich einmal ein volles Weib oder nicht, umso mehr ist sie dazu verdammt, an Frigidität zu erkranken. Und das kann man ja beweisen, wiederum ex juvantibus, wenn es gelingt, diese Selbsttranszendenz zu provozieren. Und das kann man wirklich mit einer bestimmten Technik machen, das ist gar nichts Idealistisches oder weiß Gott was, dann ist schlagartig die Sexualstörung auch gewichen. Und jetzt haben wir gesprochen von von der Frage nach dem Sinn. Jetzt wäre es an der Zeit zu fragen, ob es auch eine Antwort gibt. Oder sollen wir uns, wie es die Existenzphilosophie eine Zeit lang versucht hat, damit begnügen, dass wir sagen, es ist eben die Frage und die bleibt offen und der Mensch ist ein fragendes Wesen und so weiter. Ja, das würde mich erinnern an die Geschichte von dem Salzburger Bergführer, der mit einem preußischen Herrn auf den Geisberg oder wo hinaufgegangen ist. Und dort hat er ihm das Panorama erläutert und da fragt der preußische Herr, sagen Sie mal, wie heißt denn dieser Jüpfel da drüben? Daraufhin fragt der Bergführer, Wöchener, sagt er, Dankeschön. Der hat die Frage für die Antwort gehalten. Also das können wir natürlich nicht machen. Oder sollen wir überhaupt, wir Psychiater, die Antwort geben? Sehen Sie, der bekannte psychoanalytische Theoretiker Loch hat in der Psyche geschrieben, dass es in der Psychoanalyse in erster Linie, auf einmal kann man nur sagen, darum geht, den Versuch der beiden Partner für den Patienten einen neuen Lebenssinn herzustellen. Ja, da bin ich genauso skeptisch wie Adorno, der in seiner negativen Dialektik einmal geschrieben hat, der Begriff des Sinns involviert Objektivität jenseits allen Machens. Also ob man da was herstellen oder wiederherstellen kann, ist die Frage. Oder Margarete Mitscherli schreibt in ihrem jüngsten Buch, dass man in der Psychoanalyse, kann wieder sagen, auf einmal zunehmend damit beschäftigt ist, die Ursachen von Gefühlen der Sinnlosigkeit und Leere besser zu verstehen, also was ich eingangs beschrieben habe, mit dem Ziel, dem Patienten die Möglichkeit zurückzugeben, seinem Leben einen Sinn zu geben. Sehen Sie, da bin ich wieder skeptisch und zwar aus einem einfachen Grund. Sinn kann überhaupt nicht gegeben werden, sondern muss gefunden werden, im Sinne der Adornoschen Objektivität nebenbei gesagt. Und finden muss ihn jeder selbst. Man kann ihn nicht zurückgeben und so weiter, aber man müsste schon froh sein, wenn einem der Sinn nicht genommen wird. Und genommen wird er unentwegt durch den Reduktionismus, den ich bereits angedeutet habe. Es hat begonnen, wie ich 13 Jahre alt war. Im Realgymnasium ist unser Naturgeschichtsprofessor auf und ab gegangen und hat doziert. Das Leben ist letzten Endes nichts anderes als ein Verbrennungsprozess, ein Oxidationsprozess. Man könnte sagen, hier war es nicht Reduktionismus, sondern Oxidationismus. Aber tut nichts zur Sache. Ich bin aufgesprungen, ohne, damals musste man sich schön melden, ich habe mich nicht gemeldet, aufgesprungen und gesagt, Herr Professor, wann dem so ist, was hat denn dann unser ganzes Leben für einen Sinn? Nichts als ein Oxidationsprozess. Arg wird es, wenn es zu einer reduktionistischen Definition von Sinn selber kommt, wie sie uns von zwei Psychodynamikern in Amerika angeboten wird. Sinn und Werte sind nichts anderes als Abwehrmechanismen und Reaktionsbildungen. Da bin ich auch einmal aufgesprungen in einer Diskussion in Amerika, da war ich schon kläglich älter und habe gesagt, ja, wenn dem so ist, ich persönlich bin nicht bereit, um meiner Reaktionsbildungen willen zu leben und noch weniger bereit, für meine Abwehrmechanismen zu sterben. Jetzt stellen Sie sich vor, das dringt in dieses Nichts als, geht in die Therapie über, in der Praxis. Da fällt mir wieder ein Fall, den ich schon lange nicht zitiert habe, von einem amerikanischen Diplomaten, der zu mir kam in Wien, nachdem er 5 Jahre in New York in Psychoanalyse gestanden war. Er wollte sich weiter analysieren lassen und ich frage ihn, warum? Ja, sein Analytiker hat ihm gesagt, also er hat gesagt, er hat geklagt darüber, dass er mit der amerikanischen Außenpolitik nicht einverstanden ist. Und sein Analytiker hat ihm die ganzen 5 Jahre lang bei der Stange gehalten und ihm eingeredet, ja, Sie meinen gar nicht die Außenpolitik, Sie meinen gar nicht das Government, sondern wogegen Sie sind, das ist Ihr Papa. Sie haben einen nicht erledigten Ödipuskomplex, söhnen Sie sich endlich einmal mit Ihrem Vater aus und dann werden Sie mit der Außenpolitik einverstanden sein. Also auf das lief es hinaus. Das kommt jetzt noch in die Gruppen, das bordet in die Gruppen hinein. Da gab's ein amerikanisches Ehepaar, ein junges, die waren 2 Jahre lang im Rahmen des Peace Corps in Afrika und haben dort selbstlos gearbeitet und haben ihre Karriere 2 Jahre lang laufen lassen und sehr wenig verdient. Und dann sind sie über Wien nach Amerika zurück und haben mit einem Fulbright-Studenten, der bei mir in der Klinik gearbeitet hat, Bekanntschaft geschlossen. Der hat das protokolliert, was sie mir erzählt haben. Sie waren bis daher angefressen von dem Peace Corps. Das hat so begonnen. 3 Monate lang ein obligatorischer Gruppenkurs. Und der hat wieder so begonnen. Da hat der Psychologe sie gefragt, also was wollen Sie? Sie wollen dem Peace Corps beitreten? Ja. Warum? Nun, wir wollen den Leuten, die halt weniger Kenntnisse und Möglichkeiten haben, ein bisschen behilflich sein. Aha. Und da werden sie auch zugeben, dass sie überlegen sein müssen. Nur mein Gott, wir müssen das Know-how haben. Ne? Sicher, sicher. Da werden sie aber auch zugeben, dass tief in ihrem Unterbewusstsein ein sehr starker Drang da sein muss, anderen Leuten zu zeigen, dass sie die Überlegenen sind. Mein Gott, wir haben das von der Warte bisher noch nicht betrachtet, aber Sie sind der Psychologe, Sie werden schon recht haben. So ist das 3 Monate durchgegangen, bis man den ganzen Altruismus unterminiert hatte, den ganzen Idealismus. Die Leute haben sich da nach 3 Monaten wie bei einer künstlich erzeugten Zwangsneurose nur selbst beobachtet, selbst befragt, was war jetzt wieder mein eigentliches Motiv im Unterbewusstsein. Und das Ärgste, haben die da geschrieben in dem Protokoll, war, dass einer hinterm anderen her war, was war jetzt ihr eigentliches Motiv? Warum haben sie das gesagt? Das ist eine ausgewachsene Zwangsneurose gewesen. Die Leute waren fed up. Angefressen waren sie und haben bedauert, dass sie überhaupt in die ganze Sache eingestiegen sind. Sehen Sie, es ist so, dass wir gelernt haben von Sigmund Freud, dass man neurotische Motive entlarven muss. Es wurde einmal von einer entlarvenden Psychologie gesprochen, aber das Entlarven, meine Damen und Herren, muss Halt machen. Und zwar dort, wo der sogenannte entlarvende Psychologe mit etwas konfrontiert wird, was sich nicht mehr entlarven lässt, weil es echt menschlich ist. Und wenn er dann dort nicht aufhört mit dem Entlarven, dann entlarvt er allerdings noch immer was. Sein eigenes, unbewusstes Motiv, das menschliche Immensen, im Menschen herabzusetzen und abzuwerten. Das ist, was dann aus der Entlarvung zutage gefördert wird. Nun, meine Damen und Herren, wir haben gesagt, Sinn kann nicht gegeben werden. Wir können also auch, wir Ärzte, niemandem etwas mitgeben, kein Rezept aushändigen. Wir können Sinn nicht verschreiben, aber wir können etwas tun. Wir können beschreiben, auf welchen Wegen der schlichte und einfache Mann von der Straße Sinn findet. Mit einem Wort, wir können ein noch nie von jemandem beachtetes Zitat von Charlotte Bühler, die in diesem Saal, ich glaube, den letzten Vortrag gehalten hat, uns daran halten. In ihrem Humanistic Psychology Buch schreibt sie, all we can do is to study the lives of people who seem to have found their answers as against those who have not. Was wir tun können, ist einzig und allein die Lebensläufe studieren von Leuten, die ihre Antwort auf die Sinnfrage gefunden hat und sie vergleichen mit den Lebensläufen von Menschen, die sie nicht gefunden haben. Und sie hat ja kreiert diese Lebenslaufstudien, wie Sie wissen. Nun sehen Sie, was diesen Sinnfindungsprozess anlangt. Wage ich zu behaupten, dass er hinausläuft auf einen Gestaltwahrnehmungsprozess. Wir wissen, bei der Gestaltwahrnehmung springt uns eine Figur gegenüber einem Hintergrund in die Augen. Ich glaube nun, dass bei der Sinnwahrnehmung etwas Analoges vor sich geht, so zwar, dass hier nicht eine Figur vor einem Hintergrund uns in die Augen springt, sondern eine Möglichkeit vor dem Hintergrund der Wirklichkeit. Das heißt, die Möglichkeit hier und jetzt, in diesem konkreten Augenblick, der mich angeht, der mich anspringt, der mich anruft, etwas zu tun, die Situation zu verändern, die Wirklichkeit zu verändern. Das ist der jeweilige Sinn, hic et nunc, die Sinngestalt. Und sehen Sie, diese Möglichkeit, to do something about it, etwas zu machen mit der Situation, ist immer eine höchst konkrete, eine einmalige, einzigartige, die an der Einmaligkeit des Augenblicks, der ja im nächsten Augenblick dahin ist, er hat der Kairos-Charakter, die an die Einmaligkeit jedes Augenblicks gebunden ist und darüber hinaus an die Einzigartigkeit jeder einzelnen Person. Oder wie das Hillel, der, wie manche behaupten, der Lehrer von Jesus war, vor 2000 Jahren einmal gesagt hat in seinem Wahlspruch, wenn nicht ich es tue, wer soll es tun? Und wenn ich es nicht jetzt tue, wann soll ich es tun? Aber wenn ich es nur für mich selbst tue, was bin ich dann? Das Letztere ist die Selbsttranszendenz, die da aufleuchtet. Sehen Sie, darauf kommt's an. Sinn ist immer der Sinn, von dem wir Psychologen, Psychiater zu sprechen legitimiert sind, ist immer ein Sinn ad personam et ad situationem. Hier und jetzt. Und er ist daher immer etwas ganz einmalig Einzigartiges im Gegensatz zu was? Im Gegensatz zu den Werten, die ich zu definieren wage als Sinnuniversalien. Das sind die im Laufe der Geschichte und quer durch die Gesellschaft sich herauskristallisierenden universalen Sinne, die Sinne von Tausenden, von Millionen von Menschen. Im Allgemeinen ist das der Lebenssinn, aber der konkrete Lebenssinn, der hat Vorrang. Und sehen Sie, jetzt werden Sie verstehen, warum ich optimistisch bin. Während die ganzen Traditionen zerbröckeln und zerbröseln und zusammenfallen und mit ihnen die tradierten Werte sich langsam, aber stetig auflösen, der Sinn, der wird ja gar nicht affiziert davon, der kann ja gar nicht affiziert werden. Wie können Sie einen Sinn tradieren? Wie wollen Sie den Sinn von hier jetzt um diese Zeit hier um Viertel zehn im Auditorium Maximum, der ist ja für jeden von uns ein anderer. Ich muss schauen, dass ich Ihnen was verständlich mache, so was Abstraktes wie ein Unterschied zwischen Sinn und Werten. Sie müssen schauen, dass Sie verhüten, dass Sie einschlafen, weil es Ihnen zu fad wird. Für jeden hat dieser Augenblick hier und jetzt einen anderen Sinn, aber das können Sie ja nicht tradieren. Das ist ja nach ein paar Minuten verflogen oder nach ein paar Stunden. Aber der Sinn ist immer etwas einmalig Einzigartiges. Und wenn alle Werte durch den ständigen und stetigen Verlust der Traditionen dahinschwenden, könnte man auch immer optimistisch sagen, die Werte sind tot, es lebe der Sinn. Verstehen Sie mich? Denn der hört nicht auf, mir in die Augen zu springen, als Sinngestalt beziehungsweise vermittelt zu werden vom Sinnorgan, nicht Sinnesorgan, vom Sinnorgan des Menschen, das da ist, gemeiniglich genannt wird, das Gewissen des Menschen. Nun, wir können also den Sinn nur selber finden. Das heißt, wir können ihn nicht geben. Und dieser Sinn, der gefunden wird, kann sich nicht angeben lassen von einem Therapeuten und so weiter. Wir können niemandem sagen, was der Sinn seines Lebens ist. Aber eines. Und jetzt kommt der springende Punkt, wie ich es sehe. Wir können ihm beweisen, dass das Leben einen Sinn hat. Auch sein Leben, der bis zum letzten Atemzug darauf wartet, von ihm und ganz allein von ihm erfüllt zu werden. Finden muss ein Selbst, aber sein Dasein muss ein solcher sein. Woher wissen wir das? Wenn wir lauschen zu dem, was der Mann von der Straße uns erzählt, dann werden wir draufkommen, dass die Menschen auf drei Hauptstraßen an einen Lebenssinn heranzukommen pflegen. Erstens finden sie einen Sinn, indem sie eine Tat setzen oder ein Werk schaffen. Zweitens, indem sie etwas erleben oder jemanden erleben und jemanden anderen, in dessen Einmaligkeit und Einzigartigkeit als Person erleben, das kann nur einer, das kann nur der Liebende. Also, in der Hingabe an eine Sache oder an eine Person, im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einem Menschen, erfüllen wir uns selbst, indem wir Sinn erfüllen. Wir transzendieren uns auf das oder auf den hin. Aber es stellt sich immer wieder heraus. Und Kraft, etwas, was ich nenne, das präreflexive, ontologische Selbstverständnis des Menschen. Sie können es auch nennen, die Weisheit seines Herzens, wie Sie wollen. Kraft dessen weiß der Mensch und weiß, wie ich es Ihnen zeigen werde, der Mann von der Straße auch, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, Sinn zu finden. Gerade dort, wo wir als die hilflosen Opfer einer hoffnungslosen Situation konfrontiert werden mit einem Schicksal, das sich einfach nicht mehr ändern lässt. Und es soll solche Dinge wie unheilbare Krankheiten, wie inoperable Karzinome und so weiter geben. Dann haben wir noch immer eine Möglichkeit, sogar den tiefsten Sinn zu erfüllen, den höchsten Wert zu realisieren, nämlich Zeugnis abzulegen von der Fähigkeit des Menschen, von der menschlichsten aller menschlichen Fähigkeiten, möchte ich sagen, eine Tragödie in einen persönlichen Triumph zu verwandeln. Ein Leiden in eine menschliche Leistung umzugestalten. Und das ist bis zum letzten Augenblick möglich. Ja, im Allgemeinen, Gott sei Dank, erst im letzten Augenblick von uns abgefordert. Sehen Sie, dass man Sinn herausquetschen kann. Kann man das sagen? Squeeze out, pflege ich zu sagen, aber herausquetschen, ein bisschen plump. Dass man Sinn noch destillieren kann aus einer tragischen Situation. Das klingt, weiß Gott, wie realistisch. Meine Damen und Herren, das ist realistischester Realismus. Ich werde jetzt 2, 3 Beispiele anführen, damit Sie mir glauben. Das erfinden wir ja nicht, das lernen wir ja. Das lehren wir nicht und predigen wir nicht unseren Patienten, das lernen wir von Ihnen. Da hat ein deutscher Bischof, Georg Moser, in den Büchern geschrieben, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begegnet ein ihm bekannter Arzt einer jüdischen Frau, die ein Armband mit den in Gold gefassten Milchzähnchen ihrer Kinder trägt. Ein schönes Armband, bemerkt der Arzt. Ja, antwortet die Frau. Dieses Zähnchen ist von Mirjam, und das von Esther und das von Samuel. Und sie nannte dem Alter nach alle Namen ihrer Töchter und Söhne. 9 Kinder, fügt sie hinzu. Und alle sind in die Gaskammern geschleppt worden. Bestürzt fragt der Arzt, wie können Sie nur mit einem solchen Armband leben? Verhalten, erwidert die Frau. Ich habe in Israel die Leitung eines Waisenhauses übernommen. Das sind keine erfundenen Dinge, ebenso wenig erfunden, wie weiß ich da die Semestralarbeit einer amerikanischen Studentin von mir, die als Special Nurse zugeteilt war einem 31-jährigen Mechaniker, der einen Starkstromunfall erlitt. Und dann musste wegen Gangränen beide Arme und beide Beine amputiert werden. Sie schildert da in dieser Arbeit, wie den Chirurgen, den Anästhesisten und so weiter, nur so die Tränen heruntergelaufen sind über die Wangen während der Operation. Und dann war es ihr vorbehalten, diesem jungen Mann beim Aufwachen aus der Narkose zu erklären, dass er keine Arme und keine Beine mehr hat. Und doch ist es ihr gelungen, durch bestimmte logotherapeutische Techniken, die sie da beschreibt, to spark, zu entzünden, einen Funken von Sinn. Jetzt wissen Sie, was heißt Selbsttranszendenz. Das ist kein großes, abstraktes, ontologisches Wort. Selbsttranszendenz ist, dass nach ein paar Monaten dieser vierfach Amputierte seine sinnvolle Aufgabe darin sieht, einem vom Knack hinunter gelähmten jungen Mann, einem Verkehrsopfer, Trost zuzusprechen. Und dann geht es weiter. Und er liest aus einem Buch, Man's Search for Meaning, liest er, das ist übrigens in Deutsch auch schon erschienen neuerdings, liest er vor, lernt es auswendig und erzählt, referiert seiner Special Nurse, dass es keine Situation gibt, in der man nicht durch die richtige Einstellung noch einen Sinn finden könnte. Und diese Freiheit kann man jemandem, es handelt sich um ein Buch über das Konzentrationslager, kann man bis zum letzten Augenblick den Menschen nicht nehmen. Nach einem Jahr ist er so weit, dass ich ein Geschäft aufmachen konnte, dass er eine Familie halten konnte, dass er einen besonderen Wagen imstande war, auf Urlaub zu nehmen, die Familie vom Coast to Coast, vom Atlantik zum Pazifik. Und dann schreibt er dieser Special Nurse in einem Brief: I was very empty before my accident. Ich war innerlich ganz leer, gebrannt, ausgehöhlt vor diesem Unfall. I stayed drunk all the time. Ich bin besoffen gewesen den ganzen Tag and was bored to death und war zu Tode gelangweilt. Und dann kommt der Satz: Now, jetzt, I truly know what it means to be happy. Jetzt erst weiß ich, was es heißt, wirklich glücklich zu sein. Das ist das, was gespielt wird. Das brauchen Sie ja niemanden heranzutragen. Das wird vorgespielt von unseren Patienten. Und wir können es weitererzählen und sollten es, glaube ich, weitererzählen. Sehen Sie, meine Damen, der letzte solche Fall von einer Professorin aus Alabama, Patricia Stark, die schreibt mir, sie spezialisiert auf Spinal Cord Injured People, also auf Patienten mit Rückenmarksverletzungen, hat ein 22-jähriges Mädchen, das einmal niedergeschossen wurde und seit vier Jahren vollkommen gelähmt ist vom Hals hinunter. She can only accomplish tasks. Sie kann nur eins machen, mit einem Holzstapel zwischen den Zähnen Maschinenschreiben. Aber sie hat in ihrem Leben, schreibt sie mir, einen Sinn gefunden. Sie tut Fernsehen, lässt sich Zeitungen vorlesen. Und dann, wenn sie von Leuten erfährt, die eine Tragödie durchmachen, schreibt sie mit dem Holzstapel zwischen den Zähnen Briefe, in denen sie diese Menschen ermutigt und tröstet. Stellen Sie sich das vor. Das sind die Dinge, die wir lernen können. Nun, immer wieder werde ich gefragt, besonders in Amerika, wo ja Pursuit of Happiness, das Gebot ist, nicht? Jeder muss unbedingt glücklich sein. Nicht im Sinne eines Nebeneffekts, sondern er muss es anstreben. Dann wird er impotent, frigid und vor allem wird er unglücklich. Aber gerade dort fragen die Leute, ja, sagen Sie, Herr Franke, heißt das, dass man leiden muss, um einen Sinn zu finden? Das kann ich nur sagen, gar nicht. Das Leiden ist nicht notwendig, um Sinn zu finden. Aber es ist möglich, einen Sinn zu finden, trotz Leidens, ja sogar noch im Leiden. Vorausgesetzt, dass dieses Leiden ein schicksalhaftes ist. Das heißt, dass wir es nicht ändern können, denn sonst wäre das nicht Heroismus, sondern Masochismus, wenn wir mutwillig, unnötig ein Leiden auf uns nehmen. Also nur im Notfall, wenn es nicht anders geht, if need be heißt es, nur im Notfall, kann man und soll man womöglich im Leiden noch einen Sinn finden. Da ist was Blödes passiert in der Seehütte unterhalb der Breinerwand auf der Rax. Die haben bis zum vorigen Jahr so eine Tafel dort hängen gehabt auf einem Spagat und einem Nagel. Da steht drauf, wenn's brennt, also im Notfall, im Fall von Feuer, wenn's brennt, umdrehen. Natürlich jeder Mensch, jeder durchschnittliche Mensch und so auch ich, geht hin, ist neugierig, dreht die Tafel um. Und was steht auf der Rückseite? Wann's brennt, du Trottel? Verstehen Sie? Im Notfall hat es nur einen Sinn. Und deshalb ist es wichtig, dass man if need be nur im Notfall, wenn es Schicksal nichts anderes erlaubt. Wenn man sich operieren lassen kann an einem Krebs, muss man sich natürlich operieren lassen. Es ist daher auch falsch anzunehmen, dass man dadurch, dass man im Leiden Sinn findet, etwa die Leute passiviert, zu Fatalisten macht, inaktiv macht. Man kann und soll die Leute aktivieren und das gilt auch fürs politische Engagement. Denn wir sprachen ja von Selbsttranszendenz. Ja, warum sollen sie ihre Selbsttranszendenz nicht ausleben, nicht verwirklichen in der Hingabe an eine politische Aufgabe? Das ist doch selbstverständlich. Aber es soll vorgekommen sein, dass sogar Politiker zur Inaktivität verurteilt sind. Und ich habe da aus Newsweek von vor ein paar Jahren die Geschichte, ein Interview, das war das erste Mal, dass Reporter vordringen konnten zu einem Mann, der beinahe die Präsidentschaft des eines Staates gewonnen hätte, aber rechtzeitig in Einzelhaft kam und seither in Einzelhaft ist. Und der wurde das erste Mal interviewt von Newsweek-Reportern und da haben sie ihn gefragt, ja, wie halten Sie diese jahrelange Isolierhaft aus? Da hat er gesagt, sehen Sie, ich sage Ihnen das jetzt in Deutsch, sehen Sie, ich halte es mit Marcus Aurelius, mit dem Stoiker. What you try to change what you cannot change. Don't try. Versuchen Sie nicht anzurennen, wenn Sie etwas nicht ändern können. Und zweitens, mir hat riesig geholfen ein Buch, das mir meine alte Mutter in die Haft geschickt hat, nämlich die Schriften eines Wiener Psychiaters, der ein Exponent der Logotherapie ist. Und da ist das Wesentliche, das, was Nietzsche in die Worte gekleidet hat, jetzt wissen Sie schon auswendig, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Verstehen Sie? Sie sehen also, auch Politiker sind manchmal zur politischen Inaktivität verdammt und verurteilt und doch können sie einen Sinn finden. Man darf es nur nicht utilitaristisch und pragmatistisch sehen, das ganze Leben des Menschen. Und sehen Sie, jetzt kommt es einmal darauf an, dass wir einsehen, dass wirklich die Sinnmöglichkeiten, die im unveränderlich oder zumindest auf Zeit unveränderlichen Leiden gegeben ist, dass das sogar der höchste Wert, der tiefste Sinn ist. Und da möchte ich einen Zeugen aufrufen, den Kardiologen, den Herzspezialisten Marek Edelmann, der vor einem halben Jahr im Fernsehen, in Deutschland, auch im ORF, in einem Interview mit anderen gezeigt wurde. Das war der Mann, der den Warschauer Ghettoaufstand organisiert hat. Und dem hat man auf die Frage hin oder auf Hinweis hin Heroismus angesprochen. Und der hat Folgendes gesagt. Ich erinnere mich ganz genau, fast wörtlich daran. Sehen Sie, ein Gewehr zur Hand nehmen und schießen. Ich glaube, das ist noch nicht Heroismus. Aber nichts tun können und zur Erschießung oder in die Gaskammer abgeführt werden und trotzdem menschliche Würde zu bewahren, das würde ich wirklichen Heroismus nennen. Das sagt der Mann, der den Warschauer Ghettoaufstand organisiert hat, Dr. Marek Edelmann. Und wieder muss ich sagen, so fühlt auch der Mann von der Straße. Das IMAS-Institut hat Tausende von Menschen von der Straße befragt, vor was für einem Menschentypus sie den höchsten Respekt haben. Wissen Sie, was herausgekommen ist? Das waren nicht die berühmten Politiker, das waren nicht die berühmten Gelehrten und Wissenschaftler, das waren nicht die berühmten Künstler und das waren auch nicht die berühmten Sportler. Das waren nicht einmal die berühmten Astronauten, sondern das waren Menschen, die in selbstloser Weise anderen helfen und vor allem Menschen, die ein schweres Schicksal mit Würde meistern. Vor dem hat der Mann von der Straße den höchsten Respekt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist die Stimme des Volkes. Das ist die Stimme des Herzens des Menschen. Fernab von allem intellektuellen Zynismus. Ich bin am Schluss dieser Ausführungen. Diese Dinge sind nicht nur Lebensweisheit oder Herzensweisheit, wie ich das vorhin genannt habe, sondern das ist in 63 Dissertationen inzwischen, in 20 internationalen Forschungsprojekten zwischen Japan und Kanada empirisch validiert und verifiziert worden. Das Ergebnis war, ich fasse alle diese 63 Dissertationen und 20 Forschungsprojekte zusammen, nicht mehr und nicht weniger als durch Tests und Statistiken. Grundsätzlich ist Sinnfindung für jeden Menschen möglich, unabhängig von seinem Alter, unabhängig von seiner Geschlechtszugehörigkeit, unabhängig von der Charakterstruktur, unabhängig von der Umwelt, unabhängig davon, was für einen Bildungsgrad er hat, unabhängig vom Intelligenzquotienten, habe ich schon gesagt, und last but not least, unabhängig davon, ob er religiös ist oder nicht, und wenn er religiös ist, unabhängig von der Konfession, der er angehören mag. Die Pikanterie will es, dass diese letzten Befunde aus den Federn und aus den Forschungen resultieren von katholischen Priestern in Polen und in Kanada. Also das ist nicht irgendwie tendenziös. Sie sehen, es ist also im streng empirischen Sinne richtig, diese Behauptung, dass das Leben grundsätzlich einen Sinn hat, dass die Frage, das Leiden am sinnlosen Leben erstens keine Krankheit ist und zweitens stellt sie zu guter Letzt heraus, dass Leben in Wirklichkeit auch gar nicht sinnlos ist. Das ist richtig, aber es ist auch wichtig, weil es aktuell ist. Es hat ein Amerikaner, Jerry Mandel, geschrieben, wenn es einmal so weit ist, dass dank der Technik 15% der amerikanischen Arbeiter tatsächlich für die Bedürfnisse der ganzen Nation aufkommen können, dann stellen sich uns zwei Probleme. Wer soll zu den 15% gehören, die da arbeiten? Und was sollen die anderen mit ihrer freien Zeit anfangen und mit dem Verlust ihres Lebenssinns? Sehen Sie, der Kanzler Dr. Kreisky hat vor 2 Jahren im Interview einmal gesagt, eigentlich scheint mir das Wichtigste zu sein, sich gegen die Vorstellung von einer Sinnlosigkeit des Lebens zu stellen. Und ich möchte sagen, dass das sogar noch pointierter sich herausgestellt hat in einem Artikel, der in der sozialwirtschaftlichen Korrespondenz voriges Jahr erschienen ist, aus der Feder von Dr. Christoph Günzel. Lassen Sie mich mit diesem Zitat enden. Die Massenmedien als Indikatoren, wenn wir die nehmen, als Indikatoren, werden wir finden, dass dort eine Vokabel auftaucht, die vorher kaum zu hören oder zu lesen war. Und diese Vokabel lautet Sinn. Es scheint also, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens virulent zu werden beginnt. In der Tat ist, wie die Logotherapie lehrt, einem großen Prozentsatz unserer Zeitgenossen der Sinn des Lebens fraglich geworden. Dieser Umstand, meint Günzel nun weiter, gewinnt nun auch politische Bedeutung. Die Frage nach dem Lebenssinn hat plötzlich sogar parteipolitische Relevanz bekommen, behauptet Dr. Günzel. Und er schließt diesen Artikel mit folgenden Worten. Wenn in der Vergangenheit Fragen der Wirtschaft und später Fragen der Gesellschaft das politische Klima bestimmten, so beginnt nun offensichtlich eine Entwicklungsphase, die von der Sinnfrage beherrscht wird. Und das politische Geschehen wird von der Faszination bestimmt sein, die aus diesem Fragenkomplex kommt. Und jene politische Partei, sagt Günzel, die hierauf Antworten zu geben vermag, wird von dieser Faszination profitieren. Meine Damen und Herren, ich kann da nur hinzusetzen, Videant consules. Und da habe ich endlich einmal ein lateinisches Zitat angebracht, das entspricht dem Genius Loci dieses Auditorium Maximum. Danke schön.